Im April dieses Jahres wurde ich zu einer theologischen Tagung nach Schottland eingeladen. Um genau zu sein, in die Stadt St. Andrews. St. Andrews ist eine kleine Universitätsstadt mit einer theologischen Fakultät, die an der Ostküste Großbritanniens liegt. Zu dieser Zeit im April ist das Wetter in St. Andrews eigentlich alles andere als angenehm. Ja, es ist wahrscheinlich sogar ein bisschen kälter als jetzt gerade draußen. Es ist so um die 3 bis 7 Grad. Es regnet eigentlich regelmäßig und ist nicht besonders angenehm. An einem Tag wollten wir aber trotzdem einen Spaziergang an der Küste von St. Andrews machen. Und als wir dann mit einigen Leuten da an der Küste entlang gingen, sagte uns einer der Professorinnen: Ihr werdet es mir nicht glauben, aber in einer Woche wird dieser Strand, der jetzt leer ist, voll sein mit Menschen. Nächste Woche ist dieser Strand, der jetzt leer ist, voll von Badegästen. Wir wollten ihr das alle nicht glauben, aber sie sollte Recht behalten. Eine Woche später war trotz des kalten Wetters und obwohl das Wasser Minusgrade hatte, der Strand voll. Diese Tradition nennt sich der sogenannte May Dip. Dieser Brauch ist ein Brauch von Studenten. Jedes Jahr am 1. Mai stürzen sich die Studierenden von St. Andrews in die eiskalten Fluten der Nordsee. Dieser Brauch ist mehr als nur eine Mutprobe oder ein Zeichen vom jugendlichen Übermut. Es ist eine symbolische Handlung, die sie auf die Prüfungen vorbereiten soll, die im Mai folgen. Ein paradoxes Bild. Dieser leere und kalte Strand ist auf einmal voller Menschen. Unser Bibeltext startet heute mit einer ähnlichen Begebenheit. Es geht nicht um Studenten, wir befinden uns auch nicht in Schottland, aber wir haben das gleiche Bild. Ein Strand, wo sich Tausende von Menschen sammeln. Nicht, weil die Prüfungen beginnen oder der Frühling anbricht, sondern weil dort Jesus ist. Menschen aus aller Welt strömen in Scharen an den See Genezareth, aber nicht, weil sie dort irgendetwas Rituelles vollziehen, sondern weil dort jemand ist, der sie heilen kann. Jesus Christus. Schlag mit mir mal den Text auf aus Markus Kapitel 3. Unser Predigttext startet in Markus Kapitel 3 ab Vers 7. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordans und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen, in großen Scharen kamen sie zu ihm. Eine unfassbare Szene. Eine wahnsinnige Szene. Jesus begibt sich mit seinen Jüngern an den See, aber was sie erleben, ist kein entspannter Spaziergang am Wasser, sondern auf einmal ist das ein Großaufgebot von Menschen aus aller Welt, die Jesus sehen wollen. Wenn wir das Markus-Evangelium aufmerksam gelesen haben, dann wissen wir ja, das kennen wir ja eigentlich. Immer da, wo Jesus ist, sammeln sich unfassbar viele Leute. Das sehen wir auch schon zum Beispiel in Markus Kapitel 2, wenn Jesus sich in ein Haus versammelt und auf einmal so viele Leute da reinkommen, dass sie nicht aus noch ein wissen, dass nicht mehr Leute in das Haus passen, weil Jesus dort ist und sich so viele Menschen bei ihm sammeln. In dieser Szene eskaliert das Ganze aber völlig. Es sind ab jetzt nicht mehr die Dorfbewohner aus Galiläa, die sich alle bei Jesus versammeln, sondern Menschen aus der ganzen Region und aus der ganzen Welt. Aus allen Ecken der Erde kommen sie zu ihm. Aus Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa und jenseits des Jordans, Tyrus und Sidon. Das heißt, es sind ab diesem Punkt auch nicht mal mehr Juden. Es sind Menschen aus dem Ausland. Menschen, die eigentlich nicht zum Volk Gottes gehören. Ab jetzt kommt die ganze Welt an diesen Strand, weil Jesus da ist. Es sind Leute aus aller Welt, Leute aus Israel und über die Landesgrenzen hinaus. Egal ob Juden oder Heiden, sie kommen alle. Angesichts dieses Aufgebots am Menschen stellen sich zwei Fragen. Erstens, wie geht Jesus mit diesen Menschen jetzt um? Wie reagiert er? Was macht er angesichts der Tatsache, dass sich die ganze Welt zu ihm naht? Die zweite Frage ist, warum kommen diese Menschen eigentlich? Das treibt sie an. Die erste Frage zieht sich eigentlich durch das gesamte Kapitel. In Markus Kapitel 3 lernen wir 4 Personengruppen kennen, die zu Jesus kommen. Und Jesus' Reaktion, seine Haltung zeigt, wer zu ihm gehört oder nicht. In diesem Kapitel werden die ganze Zeit unterschiedliche Menschengruppen mit Jesus konfrontiert. Sie begegnen Jesus und an seiner Reaktion zeigt sich, wer zu ihm gehört oder nicht. Das wird uns in dieser Predigt und auch in der nächsten Predigt noch beschäftigen. Die Leitfrage und dementsprechend auch der Titel der heutigen Predigt lautet also, wer gehört zu Jesus? Markus zeigt uns in diesem und den nächsten Texten, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Dadurch ergibt sich diese eigentliche Leitfrage. Ursprünglich war der Plan, dass wir uns in dieser Predigt diese 4 Personengruppen anschauen. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass dieser Text so umfangreich ist, dass wir viele Sachen übergehen würden. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich beschlossen, diese Predigt aufzuteilen. Heute schauen wir uns die ersten 2 Personengruppen an und bei der nächsten Predigt die letzten 2. Jetzt zur zweiten Frage. Warum kommen diese Menschen denn zu Jesus? Wie kann das sein, dass auf einmal so viele Menschen an diesen Strand laufen, weil Jesus da mit seinen Jüngern ist? Die schnelle Antwort wäre wahrscheinlich, dass Jesus mittlerweile zu so einem antiken Promi geworden ist, ja, zu einem berühmten Guru oder einem ganz besonderen Rabbi. Ja, er hat seine Wunder getan und dadurch einen großen Bekanntheitsgrad bekommen und jetzt sammeln sich alle Leute, um zu sehen, wie er ist. Um ja erstaunt zu beobachten, wie wird er sich wohl verhalten, was wird er machen, was wird er sagen. Dass sich in dieser Menschenmenge auch solche Interessierte und Schaulustige befinden, ist sicherlich möglich. Aber wenn wir uns den Text anschauen, dann merken wir, dass das Bild eigentlich ein anderes ist. Er nennt uns vielmehr einen anderen Grund. Lest mal mit mir nochmal ab Vers 8. Und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordans und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Das ist ein erschreckendes Bild. Jesus begibt sich an den See und die Leute kommen und was sich zeigt, ist, dass die nicht einfach nur gekommen sind, um ihn zu beobachten, weil sie von ihm gehört haben. Die Menschen hören, was Jesus tut, sie kommen und sie bedrängen ihn. Jesus fürchtet, hier bedrängt zu werden und sagt seinen Jüngern, sie sollen ihm ein Schiff bereithalten, damit sie sich, wenn nötig, aus dieser Situation ausziehen und entfernen können. Bedrängen meint hier in diesem Kontext nicht so etwas wie ehrfürchtig berühren oder liebevoll anschmiegen. Nein, es meint zerdrücken oder zerquetschen. Jesus und seine Jünger müssen fürchten, von dieser Menge überrollt zu werden. Das, was sich hier abspielt, ist keine Vollversammlung von Jesus-Nachfolgern oder Leute, die einfach mal gucken wollen. Nein, Jesus wird bedrängt und beinahe erdrückt. Es ist keine feierliche Szene, es ist eine gewalttätige Szene. Und falls du dich jetzt fragst, warum machen die das? Markus gibt uns die Antwort. Lasst uns mal weiterschauen. Vers 10. Denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Jetzt zeichnet sich langsam ein klares Bild. Dieser Haufen, der sich da versammelt, dieses Großaufgebot an Menschen, es sind alles kranke Menschen, die alles tun, um Jesus zu berühren, weil sie hoffen, geheilt zu werden. Es sind keine Schaulustigen, sondern Bedürftige, keine Fans, sondern Verzweifelte. Die erste Personengruppe, denen Jesus hier begegnet, sind also die Verzweifelten. Und das, was sie antreibt, ist der Wunsch nach Heilung. Die Frage ist, gehören sie zu Jesus? Wie geht er mit ihnen um? Unter den Kranken finden sich wahrscheinlich auch Lahme, Aussätzige, Blinde, Leute mit körperlichen Gebrechen und auch Menschen, die von Dämonen besessen sind. Und das führt zu einem bizarren Schauspiel und einer bizarren Gegenüberstellung. Schaut mal der nächste Vers, Vers 11. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Während sich die anderen Menschen auf Jesus draufwerfen, um ihn zu berühren, ist es die geistliche Welt, die sich ihm unterwirft. Die Verzweifelten versuchen auf irgendeinem Weg gewaltsam zu Jesus zu kommen, weil sie die Hoffnung haben, dass er heilen kann. Paradoxerweise sind die einzigen, die wirklich begreifen, wer er ist, die Dämonen. Und das kennen wir aus dem Markus-Evangelium. Die Volksmenge feiert Jesus und erkennt seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Vollmacht, seine Kraft. Aber die einzigen, die verstehen, dass er der Sohn Gottes ist, sind die Dämonen der geistlichen Welt. Sie sind die einzigen, die wirklich begreifen, um was es geht. Und das Erschreckende ist, Jesus wendet sich nicht zu den Verzweifelten in dieser Szene. Die erschreckende Wahrheit ist so klar wie tragisch. Menschen können sich bei Jesus aufhalten. Sie können das gut und richtig finden, was er sagt und tut, und ihn trotzdem dabei völlig übersehen. Die Tatsache, dass ich als Person Jesus gut finde oder dass ich mir etwas von ihm erhoffe, sagt noch nichts darüber aus, ob ich ihn als Sohn Gottes und Messias erkannt habe. Lass mich dir hier an diesem Punkt eine Frage stellen. Erhoffst du dir etwas von Jesus? Erhoffst du dir, dass Gott dir deine Probleme nimmt, die Dinge, die deine Seele so schwer machen? Dieses Anliegen ist alles andere als schlecht. Und wir laden jeden Menschen ein, zu Jesus zu kommen, weil er für die Kranken da ist, weil er nicht für die Starken gekommen ist, sondern für diejenigen, die seine Hilfe brauchen. Aber pass auf, dass du Jesus dabei nicht übersiehst. Während die geistliche Welt es checkt, dass er der Sohn Gottes ist, sehen die Verzweifelten nur sich selbst und ihre eigene Not. Vielleicht hast du seit langem mit einer Krankheit zu kämpfen und alles, was du von Jesus willst, ist, dass er dir diese Krankheit nimmt. Vielleicht gibt es Ängste, Dinge, die dir Sorgen machen, Leid in deinem Leben, und du wünschst dir nichts mehr, als dass die Gegenwart Jesu dafür sorgt, dass diese Dinge weggehen. Lass mich dir sagen, das ist ein gutes Anliegen. Dann möchte ich dich ermutigen, zu Jesus zu kommen und ihm dein Leid zu klagen. Aber gleichzeitig will ich dich davor warnen, Jesus nicht auf die Rolle des Problemlösers zu reduzieren. Ich denke da an Personen, die die Nähe Gottes suchen, immer dann, wenn etwas Dramatisches in unser Leben schlägt. Niemand von uns würde wahrscheinlich sagen, ich brauche Jesus nur, wenn es mir schlecht geht, und wenn es mir gut geht, dann brauche ich Jesus nicht. Das würde wahrscheinlich keiner von uns sagen. Aber wann suchen wir denn am stärksten seine Nähe? Wann gehen wir am eindringlichsten ins Gebet? Wie erschreckend und doch so wahr. Jesus ist in den schwersten Stunden mein bester Freund, aber in den guten Tagen fast ein Fremder. Dieser Text erinnert uns, suche sein Angesicht, aber nicht nur seine helfende Hand. Pass auf, dass du das nicht verpasst. Pass auf, dass du ihn nicht nur auf die Rolle des Problemlösers reduzierst und ihn dabei vollkommen übersiehst. Jesus wendet sich nicht zu diesen Menschen, er wendet sich ab. Die Botschaft ist deutlich, die Verzweifelten gehören nicht zu Jesus. Nicht, weil er sich der Bedürftigen nicht annimmt, sondern weil sie ihn übersehen. Wir halten also fest, die Verzweifelten gehören nicht zu Jesus. Nicht, weil wir von Jesus das nicht erwarten dürfen, dass er auf unsere Zweifel reagiert und unsere Verzweiflung sieht, sondern weil die Verzweifelten das Eigentliche übersehen. Jesus distanziert sich von den Verzweifelten, weil sie etwas von ihm wollen, aber ihn, den eigentlichen Messias, übersehen. Wir sehen, dass Jesus sich in dieser Geschichte nicht zu diesen Menschen wendet, dass er sich distanziert und sich stattdessen einigen wenigen zuwendet. Nicht der Masse, sondern einigen wenigen. Lest mit mir ab Vers 13. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12. Was folgt, ist die Berufungsgeschichte der Jünger, die wir jetzt gleich Abschnitt für Abschnitt durchgehen werden. Die zweite Gruppe, denen Jesus in Markus 3 begegnet, ist also anders. Es sind nicht die Verzweifelten, es sind die Gerufenen. Wir werden sehen, dass diese Berufungsgeschichte sich zunächst erstmal auf die 12 bezieht, aber später ausgeweitet wird. Und in dieser Geschichte, in dieser Berufungsgeschichte, zeigt sich, was wahre Nachfolge bedeutet. Wir sehen hier genau drei Prinzipien von Nachfolge, drei Kennzeichen eines wahren Nachfolgers. Lasst uns jetzt nochmal in den Text schauen. Vers 13, und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12. Leser, die mit dem Alten Testament vertraut sind, werden direkt merken, dass hier etwas Besonderes passiert. Zum einen sind Berge und Hügel immer Orte von göttlicher Offenbarung, beziehungsweise in den meisten Fällen. Und Leser, die sich mit dem Alten Testament auskennen, die werden wissen, jetzt passiert nicht etwas einfach so, sondern jetzt passiert etwas von echter Bedeutung. Gleichzeitig fällt auf, dass Jesus hier 12 Leute beruft. Das erinnert alttestamentliche Leser an das Volk Gottes, an die 12 Stämme Israels. Und so weiß jeder, der diesen Text zur Zeit Jesu liest, dass Jesus hier mehr tut, als einfach nur Menschen auszuwählen, sondern mit ihm beginnt ein neues Reich, eine neue Nation, eine neue Bewegung im Reich Gottes. Jesus trifft hier nicht nur eine willkürliche Auswahl von Menschen, mit ihm beginnt das Reich Gottes. Und diese 12 sind die ersten dieses Reichs. Sie sind nicht die einzigen, die in die Nachfolge gerufen werden, aber es sind die ersten. Und was tun sie? Das Erste, was wir sehen, ist, sie folgen seinem Ruf. Und er ruft zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Dieser Ruf wird später auch auf alle andere ausgeweitet. In Markus 8, 34 lesen wir zum Beispiel Folgendes. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es ist also kein exklusiver Ruf. Er gilt allen Menschen. Jeder wird dazu eingeladen, Jesus nachzufolgen. Und das Kennzeichen eines Jüngers ist, dass er diesen Ruf wahrnimmt und ihm folgt. Ein echter Nachfolger folgt seinem Ruf. Lass mich dir heute sagen, dieser Ruf der Nachfolge gilt auch heute. Auch du bist heute eingeladen, Teil von diesem Reich zu sein. Nicht nur Teil einer besonderen Gruppe, sondern Teil des Reiches Gottes, was auf dieser Erde mit Jesus Christus begonnen hat. Als zweites sehen wir aber auch, dass sie nicht einfach nur so gerufen werden, sondern dass Jesus mit ihnen eine Absicht verfolgt. Vers 14. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten. Oder einige Übersetzungen übersetzen auch, damit sie bei ihm sein sollten. Jesus ruft die Jünger nicht einfach nur so zu sich, sondern er will, dass sie bei ihm sind. Damit ist nicht nur das örtliche Kommen zu Jesus auf den Berg gemeint, sondern ab jetzt ist ihr Leben ein anderes. Das ganze Evangelium erzählt uns davon, wie sie ab jetzt alles verlassen und mit Jesus unterwegs sein werden. Es meint ein Leben in einer andauernden Beziehung mit meinem Herrn. Und ab jetzt sind sie mit Jesus unterwegs. Sie sind seine Schüler, seine Azubis und mit ihm unterwegs. So eine Art Freiluftuniversität. Er lehrt sie nicht im Hörsaal, sondern sie verbringen Jahre mit ihm, Tag ein, Tag aus. Nicht einfach nur ein Ruf hoch auf den Berg, sondern ein Ruf zu einem Leben mit ihm. Nachfolge besteht also nicht nur daraus, dass ich positiv auf den Ruf von Jesus antworte, sondern dass daraus ein Leben in einer konstanten Beziehung folgt. Das dürfen wir nicht trennen. Wir laden in unseren Predigten immer wieder dazu ein, hier vorne ans Kreuz zu kommen, um dem Ruf Gottes zu folgen, um das Evangelium anzunehmen. Und diese Einladung steht auch noch heute aus. Du darfst in diese Beziehung mit Jesus Christus eintreten. Du darfst das bekennen, du darfst das Evangelium für dich annehmen. Frieden und ewiges Leben haben über die Ewigkeit und den Tod hinaus. Diese Einladung steht auch noch heute. Aber hör mir zu, damit an sich ist die Nachfolge noch nicht abgeschlossen, sondern sie beginnt erst. Das positive Antworten auf den Ruf Gottes ist der erste Schritt in die Nachfolge, aber das ist noch keine Nachfolge. Wenn du glaubst, dass du ein Nachfolger Jesu bist, weil du irgendwann mal ans Kreuz gegangen bist, aber nicht in einer Beziehung mit ihm lebst, dann bist du auf dem Holzweg. Die Jünger wurden nicht zu einer bloßen Antwort zu Jesus gerufen, sondern zu einem Leben mit ihm. Jesus sucht keine Ja-Sager, sondern Nachfolger. Ich will dir das mal an einem Beispiel zeigen. Schaut mal. Ein Kaufvertrag ist was anderes als eine Eheschließung. Überrascht euch nicht, ich weiß. Aber ich erkläre euch, was ich meine. Wenn ihr jetzt in der Adventszeit Weihnachtsgeschenke kauft. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber dann schließt ihr alle Kaufverträge ab. Ob euch das bewusst ist oder nicht. Ihr geht zum Händler in den Laden, habt eine Ware, die ihr euch aussucht, bezahlt den Preis und damit schließt ihr einen Kaufvertrag. Und für diesen Kaufvertrag gibt es auch einen Beleg, so einen Kassenbon. Das ist nicht der Kaufvertrag, aber das ist der Beleg dafür, dass ein Vertrag stattgefunden hat. Damit ist der Kauf abgeschlossen. Ja, solange ich das Ding nicht in 14 Tagen wiedergeben kann, ist damit der Kaufvertrag abgeschlossen. Ich bin nicht mehr verpflichtet, mit diesem Händler oder mit dem Kassierer noch in irgendeiner Form zu tun zu haben. Muss ich nicht. Ich bin hingegangen, ich habe mir die Sachen gekauft, ich habe mir die Geschenke gekauft und jetzt bin ich fertig. Das Ding ist abgeschlossen. Anders ist das bei einer Eheschließung. Auch da lasse ich mich auf etwas ein und ich bekomme auch einen Beleg, aber das ist ganz anders. Wenn du heiratest, bekommst du so eine Hochzeitsurkunde. Ich habe euch mal meine mitgebracht. Ich habe die gestern Abend noch gefunden. Die gibt's noch, sehr gut. Und das Ding ist anders als ein Kassenbon. Diese Hochzeitsurkunde ist ein Beleg dafür, dass ich die Ehe geschlossen habe. Aber damit ist die Ehe nicht abgeschlossen, sondern hat erst begonnen. Das ist ein Unterschied. Bei der Eheschließung ist das grundsätzlich anders. Ich bekomme einen Beleg, aber damit ist die Ehe nicht vorbei. Nicht abgeschlossen, sondern hat erst begonnen. Ab dann gebe ich nicht meine Verpflichtungen ab, sondern ab dann bekomme ich meine Verpflichtungen. Der Punkt ist der: Nachfolge beginnt damit, dass ich auf den Ruf Christi reagiere, aber führt zu einem Leben in einer Beziehung. Jesus ruft seine Jünger zu einem Leben mit ihm auf. Nachfolge ist kein einmaliger Kauf, wo ich einmal Ja sage und dann in Freiheit entbunden bin. Es ist nicht nur ein Tausch, sondern ein Leben mit meinem Erlöser. Sehe deine Bekehrung und deine Taufe nicht als Kaufvertrag, sondern als Eheurkunde. Wir dürfen das nicht verdrehen. Es ist der erste und richtige Schritt, auf das Evangelium zu reagieren und es anzunehmen. Aber Nachfolge bedeutet nicht nur, dass dieser Retter dir das Leben gibt, sondern dass du mit deinem Retter lebst. Die Nachfolge besteht aber nicht nur darin, dass sie dem Ruf Gottes folgen und dass sie bei ihm sind, sondern dass sie dazu berufen sind, seinen Willen zu tun. Lest mit mir weiter, Vers 14. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, damit sie bei ihm waren, und das zweite damit, damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Die Jünger werden ausgesandt und sind ab jetzt Stellvertreter des Reiches Gottes und Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Sie werden ausgesandt, um zu verkündigen, und um Vollmacht zu haben, um die Dämonen auszutreiben. Und jetzt sagst du, Moment. Das gilt ja nicht für uns. Das sind ja die Apostel, das ist ja ein anderer Kontext. Schließlich treiben die wenigsten von uns Dämonen aus und wir sind ja auch nicht alle zum Predigen berufen. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Das ist ein anderer Kontext. Wir haben sicherlich nicht den gleichen Auftrag wie die Apostel. Und die Tatsache, dass Gott uns auch unterschiedlich begabt, spricht auch dafür, dass wir nicht alle berufen sind, das Gleiche zu tun. Aber das Prinzip gilt trotzdem. Wir sind dazu berufen, seinen Willen zu tun. Und was wir sehen ist, dass er sie ausgesandt hat. Sie werden ausgesandt und bekommen also einen Auftrag, aber gleichzeitig auch die Vollmacht, diesen Auftrag umzusetzen. Das ist wichtig, hör mir zu. Seinen Willen zu tun bedeutet, die Dinge zu tun, zu denen Jesus mich beauftragt und befähigt. Das ist das Großartige am Reich Gottes. Jesus beauftragt jeden von uns. Wir alle sind Gesandte Gottes, aber er beauftragt dich nicht für Dinge, für die er dich nicht befähigt. Und wenn du Teil vom Reich Gottes bist, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann darfst du dir sicher sein, du bekommst nicht nur die Freiheit, für ihn zu leben, sondern auch die Kraft. Was für eine Freiheit zum Dienst. Wenn ich weiß, dass ich nicht der Antrieb und Motor sein muss, sondern dass jede Form der Hingabe mit einer geistlichen Kraft und göttlichen Kraft unterstützt und getragen wird. Wir halten fest, Nachfolge besteht aus 3 Elementen. Ein Nachfolger ist jemand, der zu Jesus kommt, der positiv auf seinen Ruf reagiert. Es ist jemand, der bei ihm bleibt, der in einer Beziehung mit ihm lebt. Und jemand, der seinen Willen tut. Der das tut, wozu er ausgesandt wurde und wozu er auch befähigt wurde. Dazu wurden die Jünger berufen und so auch wir. Das ist ganzheitliche Nachfolge. Und wenn dieser Dreiklang in unserem Leben nicht klingt, laufen wir Gefahr, geistlich zu verkommen. Es gibt folgende Möglichkeiten, wie dieser Dreiklang in unserem Leben abhanden kommen kann. Das erste ist, dass wir Jesus Christus als Retter annehmen und dabei stehen bleiben. Ja, wie so ein Kaufvertrag. Wir haben die Gnade bekommen und jetzt ist alles gut. Lass mir sagen, dann hast du Nachfolge nicht verstanden. Wenn ich das Evangelium annehme und einfach bei dem Lippenbekenntnis stehen bleibe. Kann es sein, dass du zu Jesus gekommen bist, aber danach stehen geblieben bist? Dass du das Evangelium und die Gnade gerne annimmst, aber Jesus in deinem Leben eigentlich keine Rolle mehr spielt? Und dass du seit der Taufe oder seit es dir im Leben wieder besser geht, eigentlich mit Jesus nichts mehr zu tun hast? Dass du seitdem die Gemeinschaft mit Christen meidest und eigentlich nur noch im Livestream zuguckst, dich da irgendwie verbunden fühlst, aber nicht in einer echten Beziehung zu Jesus, dann lass mich dir sagen, das ist keine Nachfolge. Das ist keine Nachfolge. Gott lädt dich heute ein, ihm ganz nachzufolgen. Nicht nur punktuell das Evangelium einmal für gut zu beheißen, sondern ab jetzt mit ihm zu leben. In einer echten Beziehung. Die andere Möglichkeit ist, dass du zu Jesus gekommen bist, dass du mit ihm lebst in einer Beziehung, aber dass du dich nicht als Gesandter Gottes auf dieser Welt siehst. Dass du zwar in einer Beziehung mit ihm lebst, dass du regelmäßig hier bist, dass du auch gern die Bibel liest und diese Predigten hörst, aber dass du nur konsumierst und dich nicht fragst, welche Rolle du im Reich Gottes und in der Gemeinde Gottes spielst. Lass mich dir sagen, wir brauchen dich. Gemeinde Gottes ist eine Gemeinschaft und ein Leib. Kann es sein, dass du vollkommen zufrieden damit bist, dass Jesus dir deine Sünden vergibt und dass er dich durchs Leben trägt, aber du nicht nach seinem Willen fragst und nicht bereit bist, zu tun, was er möchte? Dann lass mich dir sagen, er ruft dich in die Nachfolge. Wäre es denkbar, dass du geistliche Inhalte konsumierst und die alle gut findest, aber sie nie wirklich auslebst, dass du alles weißt, aber nicht lebst? Dann lass mich dir sagen, fang an, Jesus ganz nachzufolgen. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Dass du zu Jesus gekommen bist, dass du mit ihm lebst und dass du deine Rolle als Gesandten auf dieser Erde wahrnimmst. Dass du das tust, was er möchte. Dass du nach seinem Willen fragst, dass du deine Gaben entdeckst und auslebst, aber dass diese Beziehung, der zweite Punkt, dir irgendwann mal abhanden kommt. Und dass du eigentlich die richtigen Dinge tust, dass du andere Menschen im Glauben anleitest, dass du vielleicht sogar andere Menschen lehrst, ob es in der Taufpatenschaft ist oder in der Kleingruppe oder wo auch immer, aber dass du diese Beziehung zu deinem Erlöser nicht mehr hast, zu dem du mal gekommen bist, dann möchte ich dich heute dazu einladen. Folge Jesus ganz nach. Fang nochmal von vorne an. Fang an, konsequent mit Jesus zu leben. Nicht einfach nur die Dinge äußerlich zu machen und in einen Aktionismus zu verfallen, sondern wirklich mit ihm zu leben und aus der Kraft des Geistes das zu tun, wozu er dich beruft und befähigt. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja Simon, das klingt ja auch alles gut und ist ja auch alles richtig und ist ja auch alles Bibel, aber ich bin ja niemand von den Aposteln. Ich kann das nicht so konsequent. Ich kann nicht alles in meinem Leben so richtig machen. Ich bin nicht so gut wie die Jünger. Jesus kann das doch nicht von mir erwarten. Lass mich dir sagen, Jesus erwartet keine Perfektion. Aber er erwartet echte Hingabe. Und diese Jünger waren alles andere als Helden. Schaut mit mir nochmal zum Abschluss kurz auf diese Jüngerliste. Lass uns mal genau hinschauen, wen Jesus da beruft. Vers 16. Simon, der mit Beinamen Petrus genannt wird. Diesen Simon kennen wir schon als Fischer aus Kapitel 1. Und wir werden ihn auch im Verlauf des Markus-Evangeliums immer wieder und besser kennenlernen. Ich gebe euch schon mal die wichtigsten Infos vorab. Er ist vorlaut. Er wird in Kapitel 8 von Jesus Satan genannt. Er neigt dazu, Jesus am zentralsten und wichtigsten Punkt zu verleugnen, die Beziehung und seine Identität abzusagen, und wenn es bremselig wird, hackt er Leuten die Ohren ab. Das ist Petrus. Und Jesus macht aus ihm den Fels, auf dem er seine Gemeinde baut. Jetzt sagst du ja, okay, gut, Petrus, das ist ja so eine Lichtgestalt, das ist ja eine Ausnahme. Komm, wir lesen weiter, Vers 17. Und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Diese beiden Brüder werden Donnersöhne genannt. Wisst ihr warum? Nicht, weil ihre Vollmacht so geistlich ist, sondern weil sie unfassbares Temperament haben. Die beiden fragen Jesus in Lukas Kapitel 9, ob sie nicht Feuer regnen lassen können auf Samaria. Diese impulsiven Leute ruft Jesus in die Nachfolge. Schaut mal weiter, Vers 18. Und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, den Kanaaniter. Nur ein paar Notizen hier. Matthäus kennen wir schon aus Kapitel 2. Das ist unser Levi, der eigentlich in einem Konflikt lebt. Der Veganer, der ein Steakhouse betreibt. Erinnert ihr euch? Das ist dieser Matthäus. Und Jesus ruft gerade ihn in die Nachfolge. Der nächste Name Thomas. Thomas bekommt irgendwann den Spitznamen der Zweifler. Was ist das für eine Person? Jesus ruft ihn in die Nachfolge. Und der letzte Name treibt es auf die Spitze. Vers 19. Und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Für diejenigen, die die Geschichte noch nicht kennen, macht es Markus direkt vorab schon mal deutlich. Dieser Mann wird Jesus verraten. Direkt bei dieser ersten Berufungsliste wird deutlich, das sind alles andere als großartige Vorbilder. Und genau diese Männer sind es, durch die Jesus die Welt auf den Kopf stellt. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass gerade diese unfassbar normalen und schon fast ungeeigneten Männer der Grund dafür sind, dass wir heute im 21. Jahrhundert uns Christen nennen und an diesen Jesus glauben? Nicht, weil sie perfekt sind, nicht, weil sie alles konnten, aber weil sie ihm nachgefolgt sind und Gott macht den Rest. So ist unser Gott. Er braucht keine Helden, er braucht nicht die Begabten, er braucht nicht die Alleskönner, er braucht niemanden, der besonders schlau oder gebildet ist, jemand, der einen besonders reifen Charakter hat oder einen perfekten Lebenslauf. Er braucht einfach Leute, die bereit sind, nachzufolgen. Und er macht den Rest. Nachfolger sind keine Helden. Sie sind Gerufene, die seinem Ruf folgen, die bei ihm sind und die seinen Willen tun. Das ist wahre Nachfolge. Das ist das, wozu Jesus dich beruft. Lass dich von Jesus gebrauchen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen, wo wir das nochmal bekennen wollen. Die Frage dieser Predigt ist, wer gehört zu Jesus? Und Markus macht es deutlich, es sind die Berufenen, nicht die Perfekten, aber die, die bereit sind, ihm nachzufolgen, die seinem Ruf folgen, die bei ihm sind und die seinen Willen tun. Und wenn du bereit bist, das zu tun, dann lass mich dir sagen, dann bist du ein Gotteskind. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Dann darfst du wissen, dass du zu Jesus gehörst. Ein Nachfolger, für den er gestorben ist, den er liebt und der von jetzt an für immer mit ihm lebt. Amen.